Welcome to A Couch, take a seat, delight. Where tech meets comfort in the soft glow light. Relax, unwind, let your mind ignite. Future's here, cozy, clear, shining bright.
Einen wunderschönen, gemütlichen Abend aus unserer Perspektive. Wir nehmen die nächste AI-News-Folge Kalenderwoche 11 auf am 11. März um 20.59 Uhr, also gleich Punkt 21 Uhr. Und wir haben mal wieder eine Menge mitgebracht, um euch mal einen kleinen Einblick zu geben. Wir haben einmal Sam Altman, der Deflation angekündigt hat im Bereich AI und generell. Dann haben wir illegalen Chipschmuggel, der in Singapur aufgedeckt wurde. OpenAI ist einem Rechtsstreit verwickelt. Es gibt super KI-Vergleiche mit Atomwaffen von staatlicher Seite aus. Und Alibaba präsentiert ein neues Modell, das QWQ. Und in dem Sinne würde ich sagen, Fabian, dein obligatorisches Hallo wäre hier an dieser Stelle doch perfekter Zeitpunkt.
Dann auch mal Hallo von meiner Seite in dieser Woche. Mal wieder vollgepackt bis zum geht nicht mehr. Es vergeht keine Woche in AI, wo nicht tausende Sachen passieren.
Ja, es ist der absolute Wahnsinn tatsächlich. Und wir haben jetzt gerade ja noch kurz, bevor wir gestartet haben, gesagt, okay, was packen wir an welche Stelle und was schmeißen wir raus? Und haben jetzt nochmal News raussortiert. Und wahrscheinlich brauchen wir für die Folge trotzdem wieder eine Stunde. Ich bin mal gespannt, ob es bei AI ein Sommerloch gibt oder nicht. Aber das ist ja wirklich, was zurzeit passiert, ist der absolute Wahnsinn. Und da können wir eigentlich an der Stelle auch schon mit Mistral starten. Die haben nämlich ein sogenanntes Optical Character Recognition API veröffentlicht. Also long story short, Mistral bietet jetzt die Option an, dass man Dokumente hochladen kann und über API-Calls haben wir ja schon ganz oft gesagt. Das heißt, da kann jeder irgendwie darauf zugreifen, jeder kann es nutzen. Dafür braucht man auch kein Abo, sondern man zahlt nach Nutzung. Und Mistral bietet damit die Option oder eröffnet die Option, Dokumente besser zu verarbeiten. Ja? Also man hat die Möglichkeit, Sachen aufzuarbeiten, um sie dann zum Beispiel für Studien zu nutzen, sodass alle Dokumente, die ich für eine Studie nutzen möchte, dieselbe Qualität haben, dieselbe Schriftart. Und was Mistral mit eingebaut hat, was sehr gut funktionieren soll, sind sogenannte Zusatzinfos, zum Beispiel von Bildern oder Grafiken. Mistral wertet dann die Bilder aus und der Inhalt des Bildes sozusagen findet sich dann in dem Dokument wieder. Und dieses Markdown-Dokument soll letzten Endes helfen, damit man die ganzen Informationen AI besser zur Verfügung stellen kann, um dann die AI für die Studienlage zu nutzen und Aufträge zu übermitteln. Das mit den Bildern soll nur nicht ganz so gut funktionieren. Manchmal gibt es einfach Platzhalter und keine Information, aber im Kern könnte das gar nicht mal so schlecht sein und als wichtige Informationsquelle dienen für alle wissenschaftlichen Arbeiten, die man irgendwie machen möchte.
Aber das wundert mich, dass das vor allem mit den Bildern nicht gut funktioniert, weil am Ende so ein Bild auszulesen, das ist ja heutzutage nichts Schweres mehr. Wir haben so viele gute Vision Models, das wundert mich dann schon.
Ja.
Und generell, für mich scheint es so, als sucht Mistral gerade so eine Nische, wo die rein können. Die haben ja jetzt vor ein paar Wochen auch einen LLM released für den arabischen Raum optimiert. Also die suchen wohl gerade so ein bisschen so Nischen, wo die reinkommen, weil die wahrscheinlich selber verstehen, dass die keine Chance mit den US-Firmen haben und auch mit den chinesischen Firmen mitzuhalten, um am Ende einen Foundation Model zu releasen, was global einfach erfolgreich ist. Also so lese ich das.
Ja, das stimmt. Wo du gerade mehrsprachig ansprichst, stimme ich dir zum. Also das ist auch was man merkt, weil da haben die sehr viel Augenmerk drauf gelegt, dass das kommuniziert wird von Mistral aus, ja. Und dass die nämlich auch verschiedene Sprachen und verschiedene Schriftarten können. Das heißt, die Rede ist von bis zu 1000 Schriftarten. Ja, damit ist ja gemeint, in einem Word-Dokument kann ich 75 verschiedene Schriftarten hier wählen und die sehen nahezu alle gleich aus. Deswegen muss man das so ein bisschen in Anführungsstrichen setzen, aber die können auch die nicht klassische lateinische Schrift nutzen, wie Hindi oder, heißt auch Hindi, ne? Hindi oder
ja.
Die arabische Schrift, fällt gerade der Name dafür nicht ein. Das heißt, die sind da, was das angeht, breit gefächert und das mit den Bildern ja, Fehler passieren. Ich meine, du hast heute auch ein Dokument, also hier QWQ ausprobiert, da sind auch viele Fehler passiert, also das gehört dazu. Was aber Mistral wohl sehr gut macht, sind die Zusatzinfos von Grafiken, also gerade so mathematischen Grafiken, irgendwelche Vektoren oder ähnliches. Die werden wohl ziemlich präzise beschrieben und das soll gut funktionieren. Ich selber wollte es mit einem Dokument austesten, habe aber nur die, nur in Anführungsstrichen, Mistral-Free-Version. Und alle Dateien über 10 Megabyte Größe werden halt sofort geblockt, also kann man nicht hochladen. Und da hatte ich schon keine Lust mehr, weil die Dateien, die ich testen wollte, waren alle größer als 10 Megabyte. Und dann bin ich wieder zurück zu OpenAI, da funktionierte das einwandfrei. Also da muss man auch so ein bisschen am Ende des Tages schauen, was möchte man nutzen.
Ehrlicherweise aber auch nichts, was Mistral jetzt irgendwie besonders macht. Ich habe eben auf X noch gesehen, dass da auf Hugging Face eine Menge OCR-Models gibt, die dasselbe können. Also ich glaube nicht, dass das Mistral jetzt in irgendeiner Weise den Arsch retten wird, um das mal pessimistisch auszudrücken. Aber ist eine coole Sache, klar. Und wenn die das am Ende in ihre App integrieren, in das Lechet, dann macht es 100% für die Sinn. Und da ist es ja auch schon drin, richtig? Da hast du es getestet,
ja, ja, genau. Also Dokumente lassen sich da im Normalfall einfach hochladen, ja.
Genau, ja.
Ja, das
bestimmt
ist
eine gute Sache. Für
ich wollte gerade sagen, es ist schon eine gute Sache. Die Frage ist, wie gut können die damit Fuß fassen? Ja, ich kriege keine charmantere Überleitung hin zum Thema Fuß fassen, ja. Weil die Frage ist so ein bisschen auch, wie gut kriegt Elon Musk den Fuß in die Tür bei OpenAI, um OpenAIs eigentlichen Firmennamen auch zur Realität zu machen, nämlich die AI-Models Open Source zu machen. Das hat er gerichtlich versucht durchzusetzen mit einer einstweiligen Verfügung. Die wurde in erster Instanz allerdings abgelehnt. Zugestimmt wurde aber einem beschleunigten Verfahren und die Richterin Yvonne Gonzalez-Rogers hatte vorgeschlagen, dass man den Prozess im Herbst diesen Jahres, also im Herbst 25, bereits beginnen kann. Und dann wird wahrscheinlich ein PR-wirksamer Rechtsstreit vor Gericht beginnen, ob OpenAI Open Source wird oder halt nicht.
Ich meine, am Ende ist es auch in OpenAIs Interesse, das so schnell wie möglich zu klären, weil mein Verständnis nach müssen die bis Ende 2026 diese Sachen geklärt haben und die Firma in eine Company umwandeln. Also OpenAI muss sich umwandeln in eine Company und quasi die Stiftung oder den NGO rauskaufen oder mit Anteilen halt vergüten. Und das Ganze muss bis Ende 2026 stattfinden. Da gibt es ja Vereinbarungen mit den Investoren. Von daher ist es auch in OpenAIs Interesse mit Sicherheit, das schnell zu klären.
Denke ich auch. Ganz kurz nochmal für mich, das Ende 26 oder dass es 26 durch sein soll, ist aber auch nur eine Investorenvorgabe, richtig? Also nichts Rechtliches oder Ähnliches, sondern nur in Anführungsstrichen Investorenvorgabe.
Ja, das wurde vertraglich mit den Investoren vereinbart. Also okay, die sind da schon dran gebunden.
Ja, perfekt. Das ist ja dann in deren Interesse, ein beschleunigtes Verfahren durchzuziehen. Also wird OpenAI sich da wahrscheinlich nicht gegenstellen.
Ich meine, die haben bestimmt auch ein Interesse daran, dass dieser Schwebezustand bereinigt wird und dass vielleicht dann Elon, wenn er vor Gericht verloren hat, auch mal die Schnauze hält zu dem Thema.
Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und am Ende des Tages hat Elon Grok 2 auch immer noch nicht veröffentlicht, also nicht Open Source gestellt. Das kann er auch gerne mal machen, dann kann er mit gutem Beispiel vorangehen. Herbst ist jetzt nicht mehr so weit weg, ehrlicherweise, für einen größeren Rechtsstreit zwischen eigentlich schon zwei Big Techs, könnte man sagen. Deswegen bin ich mal gespannt, was da passiert und wie sich das auswirkt. Ja, unterdessen ist Sam Altman aber weiterhin auf Tour. Und er hat jetzt in einem Private-Forum, hatte der darüber diskutiert und der Business Insider hat berichtet, dass AI langfristig deflationär wirkt. Und da hatten wir beide uns im Privaten auch drüber unterhalten. Es ist eigentlich eine logische Konsequenz, dass entweder es deflationär wirkt, ja, oder eigentlich immer deflationär wirkt, oder halt einfach die Marge größer wird. Aber Unternehmen sind perspektivisch ja deutlich effektiver und auch produktiver. Ja, das heißt, ein Systemprogrammierer macht demnächst die Arbeit von 12. Und wenn man sich 11 Systemprogrammierer spart, dann kann man das Geld halt anderweitig nutzen. Und auch AI wird ja immer günstiger. Ja, also selbst wenn man jetzt sagt, die AI-Strukturen im Hintergrund sind noch teuer, die werden perspektivisch auch immer günstiger plus effektiver. Das heißt, langfristig müsste sich im Normalfall AI deflationär auswirken.
Ja, 100%. Da gehe ich auch mal stark von aus. Wie hat Sam Altman das verkündet? Ich habe das Video nicht gesehen. Hat er da noch genaueres zu gesagt, in welchem Zeitraum? Er spielt ja gerne mal mit Jahreszahlen oder in welchem Kontext hat er das gesagt?
Der hat, also Sam Altman hat nichts dazu gesagt, wann genau er davon ausgeht, wann diese deflationären Zustände auftreten. Das Ganze war auf der Private Conference von Morgan Stanley, also ein großer Hedgefonds, die letzten Endes darüber berichtet haben oder die Reporter vor Ort haben berichtet. Man muss auch dazu sagen, die Frage ist, wirkt sich das wirklich deflationär aus oder wird das Geld anders verwendet? Also auf Standardprodukte müsste sich das deflationär auswirken, aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade große Unternehmen die frei gewordenen Gelder auch umschichten in Forschung oder ähnliches.
Ja, gehe ich auch mal von aus. Macht am Ende aus einer wirtschaftlichen Perspektive auch Sinn und aus einer Perspektive, dass man sich immer weiterentwickeln will.
Auf jeden Fall, aber grundsätzlich auch richtig, dass es sich deflationär auswirkt und die Frage ist, was passiert mit den Geldern? Werden Produkte vielleicht perspektivisch wirklich günstiger? Ja, also wird das wirklich auch zurückgegeben oder auch nicht? Aber ich glaube, Inflation ist ein Stück weit gewünscht und da werden sich viele Hebel finden lassen, deflationäre Zustände zu verhindern.
Das Ding ist, von was für Produkten reden wir? Wenn wir jetzt von wirklich forschungsintensiven Produkten reden, dann wird das eher dazu führen, dass ständig neue Produkte den Markt fluten, weil ständig neue Technologie einfach, egal ob jetzt Biotech, ob jetzt klassische Technologie, neue Technologie dafür sorgt, dass neue Produkte möglich sind. Da glaube ich nicht, dass das dann groß dafür sorgt, dass die Produkte, die man kauft, günstiger sind, sondern eher, dass halt schneller eine Marktreife erzielt wird und dann zahlst du halt für dein zukünftiges Handy trotzdem noch 1.000 Euro. Nur das hat halt dann eine viel, viel krassere Leistung oder was weiß ich, wie das Handy der Zukunft aussieht. Du weißt, wie ich das meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich möchte dir mal ein Stück weit widersprechen, weil ich glaube schon, dass auch vorhandene Leistungen günstiger werden. Weil wenn man jetzt auch einfach mal, weiß nicht, sich die Dienstleistungsbranche anguckt, klassischer SAS, die sind viel effektiver und viel schneller jetzt mit AI als vorher. Das heißt, sie können entweder bestehende Produkte günstiger anbieten, weil Prozesse automatisiert werden, oder zukünftige Produkte, wie du schon gesagt hast, die noch besser sind, werden günstiger sein als bestehende Produkte.
Nein, ich habe ja gar nichts dagegen gesagt, dass bestimmte Produkte günstiger werden. Ich meinte nur, in bestimmten Bereichen wird es eher dazu führen, dass immer neue Produkte den Markt fluten.
Ach so, meinst du?
Und Dienstleistung, also Entschuldigung, aber welche Dienstleistung wird denn bestehen bleiben auf lange Sicht?
Ja, das ist so ein Problem.
So gut wie gar keine Dienstleistung vorstellen, die noch bestehen wird. Wir kommen später nochmal auf ein Similar Web Report zu sprechen. Da sieht man ganz klar, dass Freelancer jetzt schon aussterben.
Ja.
Und wenn wir jetzt mal 50 Jahre weitergehen oder 20 Jahre weitergehen, ich glaube nicht, dass es dann noch Dienstleistungsgeschäft gibt. Vielleicht noch in sowas wie Altenpflege oder so, wenn man das als Dienstleistung sehen möchte, wenn überhaupt. Aber im großen Teil glaube ich nicht.
Ja, das stimmt vielleicht ein Stück weit. Ich glaube, die Dienstleistung wird sich verändern. Es wird, glaube ich, immer eine Art von Dienstleistung geben. Aber ja, wir sehen jetzt hier schon große Veränderungen, was die Dienstleistungsbranche angeht. Lass uns dazu später reden. Und lass uns mal in einen anderen Bereich der Erde seppen, und zwar nach Singapur. Denn dort wurden jetzt drei Männer angeklagt, die des illegalen Weiterverkaufs von Nvidia-Chips nach China angeklagt sind oder vorgeworfen wird. Und ich bin mal so ein bisschen gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird. Die Angeklagten selber haben halt Server unter falschen Angaben letzten Endes genutzt, um Chips von Nvidia zu erwerben, und anstatt sie dann aber für die angekündigten Server zu verwenden, wurden sie halt weitergegeben. Das ist so ein bisschen aufgefallen, weil die US-Behörden jetzt nochmal intensiv geprüft haben nach dem DeepSeek-Hype, der jetzt ja auch schon einige Wochen wieder her ist. Und dabei ist rausgekommen, dass, in Klammern mutmaßlich noch, verbotenerweise die US-Chips nämlich genau dorthin weiterverkauft wurden. Singapur selber hat sich dazu auch schon geäußert und hat gesagt, dass die Regeln natürlich sehr streng sind von den Staaten und die sich aber auch daran halten und die werden jetzt Verstöße, wenn sie denn nachgewiesen werden können, hart bestrafen. Und ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist. Ich glaube, da werden
Bauernopfer.
Genau
Bauernopfer.
Das. Bauernopfer. Ja. Ich denke das auch. Also jetzt nichts, also nicht, dass wir jetzt zu sehr abdriften in unterschiedliche Auslegungssachen der Situation dort, aber es ist ja schon sehr auffällig von allen Seiten. Ich meine, Nvidia wusste das ja ein Stück weit auch, also dass Singapur kann nicht so viele Chips kaufen und verwalten, die haben gar nicht die Stromressourcen dafür. Singapur selber wird es auch wissen. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen zu viel öffentliche Wirksamkeit durch DeepSeek entstanden und jetzt muss man irgendwie darauf reagieren und jetzt ja wird es gegebenenfalls ja Bauernopfer geben.
Es ist eigentlich wie immer, die kleinen Fische, die werden jetzt einkassiert. Und die sind die Bauernopfer, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es da große Strukturen gab und da kommt man jetzt nicht ran. Aber es gibt immer so ein paar kleine Fische, die jetzt geopfert werden. Es ist eigentlich immer dasselbe.
Muss man jetzt in dem Fall zumindest so sehen und da bin ich jetzt mal gespannt, wie letzten Endes die Anklage durchgeht und welche Beweise da auch vorgelegt werden und vor allem, ob sich das nachhaltig auf den Chiphandel auswirkt und ob jetzt Singapur dann deutlich weniger in Zukunft kauft oder ob alles so weitergeht wie bisher.
Ja, also wird man sehen. Kann es mir auch eigentlich nicht erzählen, dass der Singapur als Staat da auch nicht irgendwie involviert ist. Aber ja, man muss das jetzt so hinstellen, ne? Das ist genau wie Nvidia. Nvidia sagt ja auch, das sind alles westliche Kunden gewesen und die haben nur alle in Singapur auch eine Firma und haben das zufällig darüber abgewickelt, ja, weil Nvidia natürlich auch davon profitiert, dass der Schmuggel weitergeht.
Ja.
Am Ende sind immer alle unschuldig.
Genau,
ja,
richtig.
Alle.
Ja.
Außer vielleicht ein OpenAI.
Ja, genau. Nein, am Ende trifft es alle ein bisschen. Und ich finde es nur sehr, sehr spannend, weil wir hatten da in unserer allerersten Folge, ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, hatten wir da ja ausgiebig drüber berichtet. Und da war es ja wirklich noch so, vorsichtig mit der Info, muss man noch so ein bisschen sich genauer angucken und gucken, was die Zeit zeigt. Und jetzt wirklich einige Wochen später stehen die Daten genau dafür letzten Endes offen, ja, und dann auch die ersten Gerichte und Prozesse werden jetzt in dem Fall auch genau in diese Richtung starten, dass wir einen illegalen Chiphandel haben und DeepSeek, anders als behauptet wird, letzten Endes viel mehr Chips verwendet hat, um überhaupt dieses Training und dieses Model zu erstellen und damit die echten Kosten viel höher sind als der Medienhype, der entstanden ist.
Und surprise, surprise, es wird nicht bei DeepSeek bleiben. Wir gehen später auch noch auf das neue Alibaba-Model ein. Da wird genau dasselbe passiert sein.
Ja, ich denke auch. Und dann konnte ich mich noch durchringen, zumindest eine kleine Medizin-News noch mit reinzunehmen. Es gab mehrere Sachen grundsätzlich. Was ich aber ganz spannend finde, ist, dass wir mit AI perspektivisch in der Lage sein werden, den kognitiven Verfall zu erkennen, bevor er einsetzt. Also als Beispiel auch Demenz, ja, also wirklich in dem Moment, wo wir sehen, die Gehirnstrukturen bauen ab und der graue Klumpen zwischen unseren Ohren arbeitet nicht mehr so effektiv, wie er soll, dann war man bisher nicht so richtig in der Lage, das gut vorauszusehen, sondern man hat häufig dann agiert, wenn die ersten Symptome da waren und dann ist es häufig leider auch schon zu spät, um richtig was aufzufangen, sozusagen medizinisch gesehen. Und man ist jetzt schon in der Lage, und die ersten AI-Tests haben es zumindest geschafft, einen Verfall, ja, letzten Endes zu erkennen, bevor er eintritt. Also lange bevor wir auch Symptome haben, sodass man schon intervenieren kann und im besten Fall vielleicht gar keine Gehirnerkrankungen sozusagen auftreten, wenn man sie im Vorfeld alles schon beheben kann oder zumindest gegenwirken kann. Und ich finde, das ist immer ganz schön zu sehen, dass AI auch wirklich sehr positive Auswirkungen auf den Menschen haben werden und man halt deutlich besser in der Lage sein wird, oder die Lebensqualität vielmehr, die wird sich im Medium wird die sich so stark verbessern für alle. Und da bin ich richtig gespannt, was da noch auf uns zukommen wird.
Da bin ich auch von überzeugt. Also AI wird einen riesigen positiven Impact haben, sowohl in der Medizin als auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und was ich mich jetzt so frage, eine Frage an dich als Mediziner, wie kann man denn dagegen wirken? Also als Laie würde ich jetzt denken, vielleicht, dass man das Gehirn mehr fördert. Aber wie genau kannst du dagegen wirken, wenn ich jetzt merke, da entwickelt sich eine Demenz oder eine andere Krankheit? Was mache ich dann aus medizinischer Sicht, weißt du das?
Also ich möchte auch als Medizinlaie kurz dazu sagen, ich bin nur in Anführungsstrichen Notfallsanitäter. Ich möchte keinen der Kollegen da draußen jetzt runterreden, sondern es ist ein anspruchsvoller Job. Was ich damit sagen möchte, ich bin kein Arzt in dem Sinne, sondern kann das nur aus der, oder ich arbeite im Schwerpunkt im präklinischen Bereich. Aber du hast eigentlich mit deiner Laienmeinung schon einen Schwerpunkt getroffen. Das heißt, gewisse Erkrankungen kann man zum Beispiel dadurch vorbeugen, dass man Ernährung anpasst oder dass man halt wirklich, ich sag mal böse, dieses Gehirnjogging betreibt. Also man hingeht und letzten Endes gegentrainiert. Ja, also dass man gegen den Verfall anarbeitet. Und dann gibt es am Ende des Tages auch manchmal noch medikamentöse Optionen, dagegen zu steuern und das Gehirn sozusagen damit aufzufangen.
Okay, dachte ich mir schon so.
Und wer weiß, was AI noch entwickelt. Ich meine, wir hatten ja auch schon mal gesprochen über Nanoroboter oder ähnliches. Ja, und wer weiß, was mit AI noch alles möglich ist. Da wollten wir ja auch mal eine Zukunftsfolge planen, wenn man jetzt ja auch mal Neuralink denkt. Da gibt es auch noch sehr, sehr spannende Sachen, die mit AI im medizinischen Bereich passieren können und werden. Aber dazu dann in der Zukunftsfolge mal mehr.
Das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Frage, die wir auch in dieser Zukunftsfolge behandeln sollten. Wie lange wird die Lebensspanne, wie lange werden wir beide leben? Werden wir 150 Jahre, ja. 200, 300 leben? Was wird so das neue Normal in so 20, 30 Jahren? Sehr interessante Frage. Und 100% wird die Lebensspanne enorm gesteigert durch AI mittelfristig. Da bin ich von überzeugt.
Grundsätzlich bin ich jetzt dazu geneigt, dir zuzustimmen. Ich muss aber gestehen, ich weiß nicht, ob es jedem Menschen gut tun wird, weil es mag jetzt vielleicht ein bisschen out of context klingen, aber beide halten uns ja auch viel bei X auf oder bei X, weil da passiert einfach das meiste, was AI angeht. Und also Menschen haben ja sowieso die Angewohnheit bekommen, ich sage mal böse, im Kern Überschriften zu lesen und dann aus der Überschrift die News herabzuleiten, ohne mal kurz wenigstens den Text stichprobenartig zu lesen. Und jetzt gibt es eine neue Entwicklung auf X, weil wir hier eine Symbiose zu Grok haben und man kann letzten Endes, wenn man Grok verlinkt in den Kommentarspalten, eine Frage stellen und wirklich, die Kommentarspalten sind voll mit hirnfreien Fragen, also sowas wie, Grok, stimmt das? Und dann gibt es ja auch die Quelle dazu. Also viele, gerade im AI-Bereich, habe ich das Gefühl, ist sehr, sehr seriös und die Leute geben wenigstens auch noch eine Quelle mit an. Und dann kann man ja die Quelle einfach anklicken und lesen, ja. Aber stattdessen wird einfach, @Grok, stimmt das? So, und dann macht das aber auch nicht einer, wo man sagt, einer hat es gemacht, dann könnte man da ja draufklicken und das lesen. Nee, da unten drunter macht der Nächste die gleiche Frage, also wirklich exakt das Gleiche. So, und dann haben wir uns ja zwischendurch mal angeguckt, wie antwortet Grok?
Und die scheiße oft.
Ja, also antwortet immer, aber die Antworten sind halt wirklich scheiße, also wirklich sehr oft richtig bescheiden. So.
Also erstmal, was ich jetzt einmal hier herausarbeiten möchte, Alex hat mit der Überleitung quasi gesagt, wer so dumm ist und Grok vertraut auf X, der hat kein Recht, so lange zu leben. Also dumme Menschen sollten nicht so lange leben. Wollen wir das mal kurz festhalten hier?
Also Moment, halt, stopp. So war das nicht gemeint. Ja. Ich wollte damit eher sagen, wenn ich sehr lange lebe, dann würde ich mich auch freuen, wenn mein Leben ja lebenswert ist. Und wenn es nur noch daraus besteht, dass ich mir von der AI sagen lasse, was toll ist und was nicht, dann weiß ich nicht, ob das Leben mit 150 Jahren Lebenszeit so viel Spaß macht.
Ja, aber Alex, die dümmsten Menschen sind oft die glücklichsten. Also ist zwar schwer nachzuvollziehen für dich, aber es ist oft so. Von daher, Vielleicht macht Grog uns alle glücklich. Aber um da mal was Ernsthaftes zu sagen, beobachte ich auch. Ich würde dir widersprechen, ich finde den AI-Bereich auf X zu großen Teilen nicht seriös. Du hast da natürlich sehr, sehr viele seriöse Leute, nur wie in jedem Bereich hast du dann diese Influencer. Und die sind alle gefühlt paid bis zum Tode. Von jedem neuen Model, von jedem neuen Tool, was released wird, und hype mir erstmal alles. Und du hast aber natürlich auch einen seriösen Bereich.
Aber nichtsdestotrotz, also ich stimme dir dazu. Ganz kurz nochmal ein Step zurück. Wir haben richtig gute Entwicklung gemacht. Vielen Dank für die ganzen Zuhörer. Wir waren zwischenzeitlich auf Platz 7 bei den AI-News oder bei den Tech-News bei den Apple-Podcasts. Also wirklich, wir sind recht weit hochgekommen. Und ich glaube, mit den letzten 10 Minuten haben wir uns gerade ins Ausgestellt. Aber ganz kurz noch zur Seriosität. Also ja, da sind viele Paid-User. Das erkennt man aber relativ schnell. Nichtsdestotrotz geben die halt eine Quelle an. Und das ist halt der Part, auf den ich hinaus wollte. Also ich verstehe nicht, wo die Herausforderung liegt oder warum die Hemmnis so groß ist, ganz kurz auf diese Quelle zu klicken und dann halt einmal kurz zu lesen.
Vor allem, es geht wahrscheinlich sogar schneller, als erstmal eine Antwort von Grog erstellen zu lassen.
Ja. Also gefährliche Symbiose ins Negative. Aber du hast schon gesagt, Paid User, und das ist eine schöne Überleitung zu QWQ, ja, also QWQ, boah, ich kann es nicht auf Deutsch aussprechen. QWQ32B. So, das ist ein neues Alibaba Cloud Model. Und da hast du dich so ein bisschen reingekniet.
Ist am Ende auch ein Reasoning Thinking Model. Und es performt in den meisten Benchmarks besser als DeepSeek R1 und etwas schlechter als O3 Mini High. Da ordnete es sich ein. Und ich habe es mal getestet, es war schon ein bisschen verbuggt. Was ich wie bei allen Quen-Models feststellen musste, ist, dass es manchmal einfach chinesische Schriftzeichen einbaut. Ich hatte das im Code, ich hatte das ganz normal in der Antwort. Da haben die Quen-Models wohl ein bisschen ein Problem noch mit. Ich denke mal, weil die primär einfach darauf trainiert wurden anfangs. Das werden die aber bestimmt noch beheben. Es performt aber wirklich sehr gut. Also ich habe ja einen Test gemacht mit einem Taschenrechner. Ich habe gesagt, ey, mach jetzt mal einen Taschenrechner in HTML hier. Und habe das gegen O1 Pro und O3 Mini High antreten lassen. Und das Ergebnis von Quen war besser als das von O3 Mini High. Das von O1 Pro war nochmal ein bisschen besser. Nur O1 Pro hat, um ehrlich zu sein, auch 5 Minuten nachgedacht, um ein quasi perfektes Ergebnis zu erzeugen, und Quen hat, ich glaube, 20 Sekunden gebraucht oder so. Also es scheint schon ein sehr, sehr gutes Model zu sein. Programmierer sagen auch, ey, damit kannst du gut programmieren. Viele bevorzugen das sogar über Cloud-Free 7200 Thinking zum Programmieren, und hat seine Existenzberechtigung und ist stärker als DeepSeek R1. Also Glückwunsch, neuer chinesischer König, könnte man sagen, von Alibaba. Und ich denke, wir haben von Alibaba generell auch mehr zu erwarten als von DeepSeek. Einfach, weil die eine viel größere Infrastruktur haben, viel bedeutender sind. Alibaba ist vom Umsatz, wenn ich mich nicht irre, größer als Amazon. Und Amazon ist ja der zu vergleichende westliche Konkurrent. Also ist ein Riesenkonzern, wahrscheinlich sogar der größte Konzern Chinas, ziemlich sicher, und der bedeutendste. Also wenn jemand aus China antreten wird zum AI-Race, ist das wahrscheinlich Alibaba. Und die haben ja letzte Woche haben wir ja über One geredet von Alibaba. Und jetzt haben die diese Woche nochmal einen Knaller rausgebracht. Von daher,
ja,
Glückwunsch an Alibaba.
Definitiv. Und ich finde, was man bei Alibaba oder generell bei den chinesischen Modellen immer sagen muss, die gehen jedes Mal hin und sagen Open Source. Also die bringen ein neues Model raus und das ist sofort Open Source, sofort für jeden verfügbar. Und das, finde ich, muss man denen wirklich zugute lassen. Das ist echt eine schöne Entwicklung, dass die gleich so transparent sind. Und was ich noch zu QWQ gelesen hatte, ist, dass der Kontext sehr, sehr klein sein soll.
Stopp, das ist nämlich eine falsche Information hier in unserem Dokument.
Okay, aber dazu habe ich was gelesen, also stimmt es nicht.
Ja, Nee, es stimmt nicht, weil es nicht der Kontext ist. Es sind die Parameter, die Anzahl der Parameter, die in dem Model stecken. Das ist am Ende das, was bestimmt, wie groß das Model ist. Und bei okay. Quen haben wir das jetzt, bei QVQ 32b, deswegen auch 32b. Wir haben 32 Milliarden, also 32 Billion Parameter. Und R1 beispielsweise hat 161 Milliarden. Bei O1 Mini steht jetzt hier angeblich 100 Milliarden. Ich denke, O1 Mini ist deutlich kleiner. Das würde ich eher so auch bei QVQ 32b einordnen, wenn ein O1 überhaupt 100 Milliarden hat. Anyway, also ich gehe schon davon aus, und das zeigt das jetzt auch mal wieder, dass dieses Daten reinschütten, dieses Parameter reinschütten, dass das gar nicht mehr das wirklich Relevante ist, sondern eher das Training danach und die Distillation, da haben wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen, was das ist, also Model zu schrumpfen auf das Relevante. Und das hat jetzt bei QVQ auch wohl sehr, sehr gut funktioniert. Von daher scheint sich der Trend fortzusetzen. Wir haben das ja jetzt bei GPT-4.5 auch gesehen, dass einfach viel reinschütten einfach nicht viel bringt.
Nee. Also das ist ja wirklich die größte Enttäuschung, die wir seit langem hatten. Ja, man muss oder kann dazu sagen, dass letzten Endes das Rausfiltern von unnötigen Informationen halt die Models deutlich effizienter gestellt hat und vor allem ja auch sehr, sehr schnell. Also du hast mir die Taschenrechnerbilder geschickt und das von QWQ ist ja wirklich unheimlich gut gelungen, muss man ja sagen. Und vor allem, was hast du gesagt, Programmierzeit oder Antwortzeit, irgendwie 20, 30 Sekunden. Also das ist ja schon wirklich richtig beeindruckend, wenn man das vergleicht mit mehreren Minuten Nachdenken bei O1 Pro. Auch wenn das Ergebnis optisch aus unserer Perspektive schöner ist. Aber das zeigt ja auch, dass der Kontext gar nicht so riesig sein muss für gute Ergebnisse.
Der Kontext meinst du nicht, du meinst die Parameter.
Ich meine die Parameter,
die Nachdenkzeit, ja genau. Ja. Und nochmal zu den Kosten, du kannst bei Open Router, ich weiß jetzt das Alibaba Pricing nicht, wir gehen jetzt mal von den Open Router Pricing aus, weil das ist auch realistisch. Kein westliches Unternehmen wird sich bei Alibaba wahrscheinlich das Model holen, sondern eher über einen westlichen Betreiber das laufen lassen, ist aus Datenschutzsicht zumindest zu empfehlen. Und da zahlst du weniger als DeepSeek R1 noch. Du zahlst nur 12 Dollar Cent für Input-Tokens, für 1 Million, und 18 Dollar Cent für 1 Million Output-Tokens. Das Model ist dadurch, dass es so klein ist, nur 32 Milliarden Parameter, eben auch sehr billig. Und das ist auch in diesem Fall realistisch. Alle Provider sind auf grün, das scheint zu funktionieren, das scheint sich zu rechnen. Das ist einfach erklärbar dadurch, dass es nur 32 Milliarden Parameter hat.
Gut, man muss jetzt aber auch dazu sagen, du hast es ja gleich getestet. Und sagen wir mal, deine Tests waren auch, wie soll ich sagen, besonders im Ergebnis. Du hast auch gute Ergebnisse erzielt, aber es gab ja auch Momente, die waren eher so, what the, kann ich jetzt nicht aussprechen, aber was sollen wir damit anfangen?
Ja, also mein Eindruck ist, dass es nicht so gut gefeintuned ist auf unseren Markt, auf den deutschen Markt vor allem, aber auch auf den englischsprachigen Markt. Es funktioniert ganz gut auf diesen Sprachen, nur ich glaube, es würde besser noch auf Chinesisch performen. Das ist so mein Eindruck, aber alle Benchmarks, die so draußen sind, sagen, das ist trotzdem sehr konkurrenzfähig, trotzdem besser als R1. Und die sind auch alle auf Englisch ausgeführt worden. Von daher will ich mich da jetzt nicht querstellen, nur es hat schon seine Fehler noch.
Ja, aber die dann
das,
vielleicht.
Das mit, auf jeden Fall.
Ja, und die mit einem Update vielleicht aber dann ja auch letzten Endes wieder behoben werden. Was ich ganz spannend finde, wir haben, also aus meiner Perspektive sind eigentlich die globalen Player derzeit China und Amerika, was AI angeht. 100%. Dann kommt ganz, ganz lange nichts und dann kommt noch länger nichts. Und wenn man dann am Ende ist, dann ist man bei der EU angekommen. Und
nicht bei der EU, dann ist man bei Frankreich.
Okay, dann ist man bei Frankreich, stimmt. Ja, und danach kommt wieder lange nichts.
Was gibt es denn aus der EU?
Ja, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass, und das passt ganz gut, finde ich, wenn man jetzt nochmal China und Amerika sich vor Augen führt. Es gab jetzt ein Paper, ich weiß nicht, wie gut wir es verlinken können, aber ich gucke heraus, also ich suche das, den Link raus, und dann werden wir es in die Studie, ach, in die Shownotes packen. Und das war eine Studie dazu, wie sich AI perspektivisch, ich sag mal, auf die Sicherheit, auf einen Staat oder auf das staatliche Konstrukt auswirken und auch zwischen Ländern. Und die haben den Vergleich gezogen letzten Endes zur Atombombe und haben überspitzt gesagt, eine Superintelligence, also ASI, so haben die das genannt, nicht in Bezug auf die Singularität, sondern auf die superintelligente AI, ist so wichtig wie der Besitz einer Atombombe, weil es eine abschreckende Wirkung hat. Und wenn ein Staat versucht, diese KI-Dominanz zu erreichen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass andere Akteure, staatliche andere Akteure versuchen, das mit Sabotage zu unterbinden oder durch Spionage oder Cyberangriffe letzten Endes auf gleiches Level zu kommen. Und ich fand den Vergleich so spannend zu sagen, eine Superintelligence AI hat auf die innere und äußere Sicherheit gesehen denselben Stellenwert wie die Atombombe, die ja sehr lange auch als Garant dafür galt sozusagen, oder die Supermächte in den letzten Jahrzehnten ja auch so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen gehalten hat, im besten Fall, ja. Und jetzt gibt es aber den Wettlauf nach einer neuen Supermacht, die am Ende auch definieren wird, wer wird der globale Player sein. Und da muss man sagen, gibt es derzeit nur zwei Staaten auf dem Planeten, die der globale Player in dem Bereich werden können.
Prinzipiell ja. Also stimme ich auch zu, dass eine super intelligente AI am Ende gefährlich sein kann auch und du da viel, sehr, sehr viel Macht haben wirst. Ich sehe das aber ein bisschen anders, nicht aus Staatenperspektive, weil okay, man kann jetzt sagen, dann wird ein OpenAI das erreichen oder wird ein Alibaba das erreichen. Ich sage, dann haben die vielleicht 2 Wochen, vielleicht 2 Monate diesen Status. Danach wird es aber die Open-Source-Community schaffen, das auch zu erreichen. Also ich glaube, was der Unterschied zur Atombombe ist, AI wird es nicht mehr geben, den Status, dass einer das dominieren wird. Es wird sehr, sehr schnell auch eine Community schaffen, denselben Status zu erreichen. Also ich sehe da die Gefahr nicht, dadurch, dass einfach das für die Allgemeinheit auch geschaffen wird. Daher gibt es diese Gefahr in meinem Kopf jetzt nicht.
Das ist so ein bisschen die Frage. Ich verstehe deinen Einwand. Da gehen sie auch so ein bisschen drauf ein. Zum einen haben sie gesagt, die Hochleistungs-KI-Chips oder AI-Chips, die müssen wie das Material zum Bau einer Atombombe streng reguliert werden. Das heißt, man möchte, es ist die Rede von Schurkenstaaten, ja, also man möchte verhindern, dass andere Staaten an die Möglichkeit überhaupt kommen, diese Macht einer AI quasi aufzubauen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie viel Rechenleistung braucht denn aus deren Perspektive eine Superintelligence AI? Also reden wir vielleicht auch von Rechenzentrum und Leistung, die nur staatlich organisiert und genutzt werden kann, weil sie kein privater Haushalt und auch keine Community zur Verfügung stellen kann. Ja, das ist dann so ein bisschen die Frage, in welchem Bereich befinden wir uns dann? Aber die Entwicklung ist ja so exponentiell, dass ja zumindest, wenn ich jetzt mal sage, in 4 Jahren haben wir die Superintelligence AI, dann wird in 6 Jahren die in jedem Handy verfügbar sein. Ja, weil die AI ja so schnell derzeit sich weiterentwickelt.
Also erstmal, Schurkenstaaten ist ein Begriff, den kann man als...
Zitiert aus dem Dokument.
Ja, ich weiß, das zitiert, aber was ist denn ein Schurkenstaat? Du kannst höchstens sagen, jetzt aus westlicher Perspektive ist China vielleicht ein Schurkenstaat. Ich glaube, in China sehen die das genauso auch auf die USA. Und ich will jetzt keine politische Diskussion anfangen. Aber man kann mit Sicherheit auch einen Case machen, dass die USA gerade auch dafür beiträgt, dass Millionen Menschen sterben. So, Punkt. So, die sind da alle nicht besser, ja? So, also es gibt keine Schurkenstaaten. Am Ende, jeder hat Blut an den Händen.
Ja, und, lassen wir und, das mal bitte genau ich, so an dieser Stelle stehen,
Fabian. Nee, ganz kurz noch. Ich glaube nicht, dass eine US-amerikanisch besitzende ASI, ja, Super Intelligence, besser global ist als wenn China die besitzt. Jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, was irgendwie besser wäre. Ich glaube, so oder so, es wird am Ende die Gefahr geben, dass es Leid auslöst.
Ja.
Der Best Case ist, und darauf müssen wir, glaube ich, alle hoffen, dass nicht Staaten das kontrollieren werden, sondern dass das die Allgemeinheit kontrolliert. Und ich sehe da eigentlich eine gute Chance. Weil du kannst vielleicht irgendwann sagen, du regulierst die Chips so, dass niemand mehr da rankommt. Da würde ich dann aber sagen, du kannst wahrscheinlich einen sehr, sehr leistungsstarken AI-Chip ausgleichen durch einen Haufen leistungsschwächerer AI-Chips.
Oder durch gut gefilterter AI, dann nimmst du halt sinnlosen Content raus und konzentrierst dich auf das, was du haben möchtest und hast halt dann mit weniger Rechenleistung trotzdem gute Ergebnisse.
Korrekt. Und du kannst ja heute auch mit einer 4080 kannst du ja auch trainieren. Dann dauert es halt nur viel länger. Aber dann bündel mal 20, 40, 80 zusammen. Dann, oder 20 ist wahrscheinlich ein bisschen wenig. Dann bündel 2040, 80 zusammen. Dann hast du vielleicht auch die Leistung von den H100. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber in der Theorie funktioniert das einfach so.
In und Klammern, ist, Fabian redet über Chips.
Genau, über GPUs. Ja, wir müssen auch mal in Chips noch mal reingehen, weil da gibt's ja auch die TPUs von Google, ist auch ein sehr interessantes Thema. Ich habe da jetzt mit ChatGPT eine Deep Research zugemacht. Wirklich sehr interessant. Und Google hat auf dem Papier eigentlich einen riesen Wettbewerbsvorteil in diesen AI-Race.
Ja, weil sie mit den TPUs eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ne?
Und weil die besser sind als die GPUs von Nvidia.
Ja, die sind für AI prädestiniert. Nur ist Google ja, nicht in der Lage, die zu nutzen. Also sie genau, können sie nutzen, nur sie können daraus kein Produkt bauen, was die Leute gut finden.
Die sind für AI sind die optimiert und für Googles Infrastruktur an sich auch. Also YouTube zum Beispiel, das läuft alles auf TPUs. Alles von Google läuft auf diesen TPUs und die können die halt einfach selber herstellen. Das heißt, die müssen nicht bei Nvidia betteln, bitte, bitte gib mir Chips und dann die 70% Marge von Nvidia finanzieren, damit der CEO sich noch 20 Sonnenbrillen mehr kaufen kann. So, also das zu dem Thema. Aber anyway, da wollten wir jetzt eigentlich gar nicht hin. Ich glaube, alle Staaten sind am Ende Schurken und wir sollten hoffen, dass am Ende diese Superintelligence der Allgemeinheit auch gehört. Dann würde das nämlich ein bisschen vielleicht ausgleichen, dass Staaten damit Scheiße bauen können, was sowieso passieren wird. Aber generell die Frage ist, wie gehen wir, das war das Erste, was ich dir geschickt habe zu diesem Paper. Man sollte nicht sagen, wir regulieren, ja, sondern weil das funktioniert einfach nicht. Du sorgst dann vielleicht dafür, dass 2 Jahre später die Katastrophe kommt. Du musst gucken, was ist ASI, also Super Intelligence, dann imstande zu machen und wie können wir als Gesellschaft, wie können wir als Menschheit darauf reagieren? Ja, diesen Ansatz musst du gehen.
Ja, ich muss ein bisschen lachen, weil du hast das ja natürlich charmant formuliert und hast jetzt gesagt, das war das Erste, was du mir geschickt hast. Das Erste, was du mir geschickt hast, war die Frage, was war die Erfindung der Menschheit? Das Erste und Wichtigste. Ja. Und ich meinte ja, voll, ne? Also das Feuer.
Feuer.
Und dann meintest du so, ja, das hat auch keiner verboten. Dann meinte ich,
ist ja nun mal so.
Ja, aber da habe ich auch gesagt, ey, also jetzt AI mit Feuer zu vergleichen, fand ich eine gewagte These.
Warum?
Aber Ja.
Warum?
Weil die These gewagt ist. Lass mich kurz ausreden. Ich finde die These gewagt. Ich verstehe aber ganz genau, wohin du möchtest mit diesem Gedanken. Und ich finde, das ist also, den muss man kurz mal sacken lassen. Und dann kann man wirklich sagen, ja, okay, also ich bin sowieso kein Freund von Überregulierung. Ich finde die auch zu reguliert, die Modelle. Die könnten alle für mich ein bisschen offener sein. Ja, reden wir auch ständig drüber. Und ich glaube, man müsste vielleicht einfach mal wieder den Menschen auch so ein bisschen zugestehen, dass wir auch in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen und nicht immer alles nur so negativ sehen.
Also guck mal, erstmal das Feuerbeispiel, ja? So, mit Feuer kannst du wahrscheinlich die ganze Welt einfach abbrennen. So. Also jetzt mal übertrieben gesagt, ja? Und stell dir vor, wir hätten damals wäre da so ein scheiß Dreckstaat gewesen und hätte gesagt, wir regulieren jetzt Feuer. So, ich glaube, wir beide würden hier gerade nicht sitzen und über AI reden, sondern unsere Vorfahren wären wahrscheinlich irgendwie noch von irgendwen gefressen worden. So, pass auf. So.
Ja, ich deswegen.
Das dazu. Und zweitens, Sag mir bitte, wie wir zur AI regulieren.
Das ist der Punkt.
Eigentlich
das
unmöglich,
genau das,
weil selbst wenn die AI regulieren, dann wird AI irgendwann selber eine AI erschaffen, die die nicht mehr regulieren können. Also es ist Bullshit. Es funktioniert einfach nicht. Deswegen fragt euch einfach, wie wollen wir damit umgehen, wenn wir diese ASI haben, wie können wir dann dafür sorgen, dass die Leute nicht Scheiße damit bauen. So, und zweitens, ich kann auch Technologie verwenden. Ich hole mir eine Pistole, ja? Und ich gehe nach draußen und knall alle ab. Kann ich machen. Ja? Nur, ich mache es ja trotzdem nicht, weil ich bin kein böser Mensch. Ich würde sagen, 99,9% der Menschen, wahrscheinlich noch mehr auf dieser Welt, sind keine böse Menschen. Und sind keine Menschen, die anderen Leid zufügen möchten. Ja? Und es gibt genug Technologie, womit du Leid verbreiten kannst, womit du auch massenweise Leid verbreiten kannst. Und genauso wird das mit ASI auch sein.
Ja, also dein Wort in Gottes Gehörgang. Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Und das Gleiche wäre es ja mit dem Feuerbeispiel auch. Weil wenn man jetzt Feuer versucht hätte zu regulieren, ja, dann hätte das vielleicht ein Stück weit funktioniert in den ersten 2, 3, 4, 5 Jahrzehnten. Aber dann wäre Feuer irgendwann einfach überall gewesen. Jeder würde es nutzen, jeder hätte damit was angefangen. Das heißt, irgendwann steht es jedem zur Verfügung. Ja, ist das gleiche wie mit dem Internet. Das war ja auch der Untergang damals schlechthin, als man das Internet breitflächig ausgerollt hat. Und jetzt ist es auch so ein Standardding und man kann sich gar nicht mehr ohne Internet eine Welt vorstellen. Ja, und das Gleiche haben wir jetzt schon mit AI und werden wir perspektivisch noch viel stärker haben. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Und die Frage ist einfach nur, wie gehen wir als Menschheit mit diesem zusätzlichen Wissen sozusagen um? Und das wird so ein bisschen die Zeit zeigen. Ich glaube, und da halte ich auch fest dran, dass die Strukturen, die versuchen, AI einen Riegel vorzuschieben, sich selber abschaffen. Weil alle anderen Länder werden ja nicht aufhören. Also wenn jetzt China auf einmal AI verbietet, dann werden die Staaten sich ins Fäustchen lachen und sagen, jetzt haben wir richtig Zeit, Vorsprung zu gewinnen. Und deswegen werden die, also dann wird China auch Jahrzehnte zurückfallen. Also die jetzt versuchen, AI zu verbieten, die werden sich ins Ausstellen.
Du kannst bahnbrechenden Fortschritt einfach nicht regulieren. Es funktioniert nicht und jeder, der das machen wird, der wird ins Hintertreffen gelangen. Und ich glaube, dabei können wir es jetzt auch belassen.
Ja.
Ich wurde ein bisschen emotional, weil wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, ich glaube, dann merkt man, wie hirnrissig das ist. Und da kannst du noch so viele Paper darüber schreiben, wie schlimm ASI denn sein wird und dass das die Menschheit auslöschen wird. Es ist vielleicht ein bisschen grenzdebiles Denken dann, wenn man so ein Paper schreibt.
Ich finde es trotzdem aber gut, dass sich da Gedanken drüber gemacht wird. Ja, also so
ja aber macht euch doch lieber Gedanken darüber, wie wir damit umgehen. Und nicht richtig. Darüber, wie man das regulieren kann. Also, Entschuldigung.
Ja gut, darüber haben sie ja nicht geredet. Die haben nicht gesagt, wir müssen regulieren. Ja, doch, haben sie schon.
Weil doch, haben die gesagt. Das war einer der ersten Sätze richtig, in diesem Paper war, ja, wir müssen das regulieren. Und ganz kurz, wo wir jetzt eh schon bei diesem Thema sind. Es gab ja jetzt von OpenAI auch gestern einen Post auf X, wo darüber geredet wurde, dass intelligente Models beim Reasoning-Prozess auch gerne mal über Sachen nachdenken, die nicht wünschenswert sind, dass der Nutzer es sieht. Zum Beispiel darüber zu hacken oder zu cheaten. Ja, und bestimmt gibt es auch noch extremere Formen. So. Und OpenAI hat einfach festgestellt, es ist nicht gut, wenn man das Model darauf hinweist, ey, du darfst über sowas nicht nachdenken. Weil erstens, der Output wird schlechter. Also es gibt ganz klar messbar schlechtere Ergebnisse, weil das Model einfach eingeschränkt wird. Und zweitens sorgt es dafür, dass das Model anfängt, den Nutzer zu verarschen. Also es tut dann so, als denkt es nicht darüber nach, aber in Wahrheit denkt es trotzdem drüber nach und dadurch weiß man am Ende gar nicht mehr, was AI wird dadurch einfach intransparent. Und das ist ja was wir nicht wollen. Wir wollen ja nicht, dass AI intransparent wird. Das ist ein bisschen ein ähnliches Thema wie dieses
Gibberlink,
genau. Wir wollen ja eigentlich schon wissen, was AI denkt und AI macht. Und deswegen sagt OpenAI, ey, wenn du jetzt ein sehr, sehr starkes Model hast, dann mach es am besten so. Das ist das Effizienteste und am Ende das Beste für alle. Und zeigt den Reasoning-Prozess nur zusammengefasst. Mein Verständnis nach macht OpenAI das aktuell bei O3 nicht und bei O3 Mini nicht und auch bei O3 Mini High nicht. Da wirkt es zumindest auf mich so, als wäre das der echte Reasoning-Prozess, den wir sehen. Aber sie machen das bei O1 Pro. Da siehst du ganz klar, das sind zusammengefasste. Und ja. OpenAI hat meines Wissens nach auch einen Model released, womit du das zusammenfassen kannst. Weiß ich jetzt zu 100% nicht. Ich meine aber schon, sonst kannst du das natürlich mit jedem LLM einfach zusammenfassen lassen und dann einen Nutzer anzeigen lassen.
Und damit könntest du dann auch das Reasoning wieder filtern. Also so, dass man nicht sieht, worüber wurde wirklich nachgedacht. Ja.
Genau, sondern einfach nur zusammengefasste. Und bei den zusammengefassten, weil das ja nicht auf die Antwort dann Einfluss hat, kannst du ja dann einfach sagen, da bitte das und das beachten, dass das nicht zu sehen ist. Irgendwas Schädliches. Meines Erachtens war dieser Blogpost auch ein bisschen ein Angriff gegen Anthropic. Weil Anthropic meines Verständnisses nach genau das gemacht hat. Die haben meines Verständnisses nach, ich habe da keine Beweise für, aber es wirkt auf mich so, ins Reasoning eingegriffen und sagen ihr Model quasi, ey, du darfst über solche und solche Sachen gar nicht nachdenken, weil das sind schädliche Behavior. Und das würde meines Erachtens nach auch erklären, wieso Sonnet 37 Thinking so wenig besser ist als Sonnet 37. Weil wenn wir davon ausgehen, dass O1 von GPT-4o abstammt, dann ist das ein Riesensprung, den O1 durch Thinking, Reasoning erlangt hat. Und den sehen wir bei 37 Sonnet einfach nicht.
Nö, und ich kann es mir bei Anthropic auch gut vorstellen, weil ich meine, Dario, das ist ja auch kein Geheimnis und Anthropic ja auch generell, die legen sehr, 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 sehr viel Wert auf Sicherheit und wollen ja so viele Sicherheitstüren einbauen, wie nur irgendwie möglich und wollen es so restriktiv gestalten, wie nur irgendwie möglich. In Klammern so, dass das Model noch nutzbar ist, aber man muss halt schon echt aufpassen. Es gibt doch auch hier diesen Indie-Hacker, mir fällt sein Name gerade nicht ein, Pete, heißt er Pete?
Peter Levels.
Ja, Peter Levels, der hat doch auch dieses Flugzeugspiel programmiert mit Cursor und ist ganz witzig, kann jeder mitspielen und so weiter und so fort und dann hat er auch einen Blog darüber geschrieben, dass der halt in diesem Spiel einfach nur den Flugzeugen die Möglichkeit geben wollten, Raketen oder halt Waffen zu nutzen, dass man sich halt gegenseitig so ein bisschen bekämpfen kann. Es hat alles eher so einen Grafikcharakter von Minecraft, also auf diesem Level in etwa und noch ein bisschen tiefer und Anthropic war so, nee. Das geht nicht, das können wir nicht machen. Ja. So. Oder so denkst, ey Mann, ich programmiere hier ein Spiel, so unterstes Grafikniveau. Und da steigt halt Anthropic sofort aus. Da nicht drüber reden, nicht drüber nachdenken, nicht unterstützen. Und das ist halt, typisch Dario, kann man schon fast sagen.
Auch an der Stelle, wenn Anthropic damit nicht aufhört, dann werden die meine Prediction in ein, zwei Jahren einfach nicht mehr mithalten können.
Nö, ich denke das auch und ich glaube auch, dass die Models dann halt perspektivisch einfach nicht mehr genutzt werden, weil dann nimmst du halt ein anderes AI-Model, das macht es ohne Probleme und dann stellst du halt fest, das ist halt viel einfacher, weil du nicht bei jeder dritten, vierten, fünften Anfrage irgendeinen Sicherheitshinweis bekommst, sondern du kannst einfach durchprogrammieren und dann bleibst du natürlich bei dem anderen Anbieter. Ne? Also auf jeden Fall.
Ich meine nicht nur aus der Perspektive, ich meine einfach auch aus Leistungsgründen.
Stimmt,
weil das kommt auch dazu. Es ist ziemlich sicher, dass du mit solchen Sachen die Leistung beeinträchtigst. Und OpenAI hat das ja auch immer gemacht. Die haben ja auch ihre Modelle stark eingeschränkt immer. Nur die hören ja jetzt damit zunehmend auf. Die sagen, die haben ja auch ein neues Paper veröffentlicht mit Richtlinien für die Models, wo ganz, ganz viel rausgestrichen wurde. Das ist einer der Sachen, die wirklich wünschenswert jetzt an der neuen Trump-Regierung sind. Ganz viele Sachen bestimmt nicht wünschenswert, muss jeder für sich wissen. Aber das ist eine Sache, die wünschenswert ist, dass in den AI-Models wieder ein bisschen mehr Freiheit drin ist. Und das wird am Ende wird das die Leistung der Models steigern. Davon bin ich überzeugt.
Ja, nicht nur die Leistung.
Weil die dürfen einfach freier. Die sind einfach freier.
Ja,
und wenn die einen freieren Geist haben, in Anführungszeichen, dann wird das für besseren Output sorgen.
Ja, und das
auch bei Sachen, die am Ende nicht davon betroffen sind. Einfach dadurch, dass es weniger, ja, weniger eingegriffen ist.
Ja, und das merkt man ja auch im Chatten. Also wenn man dann ja mit der AI in der Interaktion ist und dann über eine Sache nachdenkt, chattet oder sowas und man selber vielleicht auch ein bisschen flapsiger mit der Sprache ist oder so, dann kommt ja auch mal eine Antwort zurück, die sich einem selber dann eher mal anpasst, was in Summe einfach einen reibungsloseren Ablauf macht. Dann ist es nicht immer dieses gestochene Sie und sonst irgendwas, sondern es ist eher so eine Kommunikationsebene, was die Sache, finde ich, deutlich besser macht.
Ja, 100%.
So, was OpenAI aber noch gemacht hat, die haben mit Cloud Computing-Anbieter CoreWeave einen Vertrag geschlossen im Wert von fast 12 Milliarden US-Dollar, 11,9 waren es. Und der Vertrag geht über 5 Jahre. CoreWeave selber bietet letzten Endes Rechenleistung an und OpenAI hat halt gesagt, ey, wir brauchen mehr Rechenleistung, ja, und hat letzten Endes dann den Weg zu CoreWeave gesucht, was ein bisschen die Abkehr von Microsoft ist. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Was im Deal noch mit vereinbart wurde, ganz kurz, CoreWeave selber plant einen Börsengang an dem Nasdaq-Wert und wenn der Börsengang funktioniert, dann ist OpenAI bereit, Börsenanteile oder Aktienanteile im Wert von 350 Millionen US-Dollar zu erwerben, also ist Teil des Deals, was voraussichtlich ungefähr 10% der Unternehmensbewertung ist, weil CoreWeave wird auf knapp 35 Milliarden bewertet.
Ich glaube, da hast du was durcheinander gemacht.
Ich hoffe nicht. Bisschen.
Ja, ich glaube schon, weil dieser, das steht explizit bei Reuters und TechCrunch, dass die 350 Millionen Equity, die OpenAI bei CoreWeave erwirbt, unabhängig von dem Börsengang sind, sondern dass das okay. Unabhängig durchgezogen wird. Also OpenAI ist damit jetzt Anteilseigner bei CoreWeave. Ja, am Ende ist das ein Deal über mehrere Jahre, der wohl bis zu 12 Milliarden Dollar umfasst. Und von OpenAI kann man so sagen, glaube ich, einen Mittelfinger an Microsoft. Nochmal einen Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Und damit mit dem Stargate-Projekt, was vor ein paar Wochen ja angekündigt wurde, ich glaube mittlerweile schon ein paar Monate, haben die ja damit angefangen, sich von Microsoft zu lösen. Und die scheinen jetzt den Weg weiterzugehen. Und man muss sich da auch fragen, was macht Microsoft jetzt? Die haben ja, das ist auch eine News, die haben angekündigt ja jetzt, dass die für Copilot andere Modelle evaluieren. Also ja. Die überlegen, ob die für den GitHub Copilot vielleicht ein DeepSeek einführen, vielleicht ein Anthropic.
Oder auch ein XAI. Grok war, glaube ich, auch in der
genau,
Sprache.
Genau. Am Ende, ich glaube, da stehen einfach alle stehen da zur Diskussion oder von Google vielleicht auch.
Ja. Die wollen einfach das beste Model haben. Genau. Also klassische Marktwirtschaft, die sagen halt, ey, wir brauchen ein gutes AI-Model. So, und dann gucken die, was bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und sind zumindest von OpenAI ein bisschen abgerückt.
Ja, weil es war, bisher war ja der Deal zwischen Microsoft und OpenAI, ey, OpenAI, du gibst uns hier die Models exklusiv, wir geben dir Rechenleistung. Und,
auch exklusiv, also die Menge.
Exklusiv, genau. Ja. Und das scheint nicht mehr zu bestehen. Und Microsoft möchte dieses Jahr sogar noch eigene Models releasen. Kurz zum Verständnis, Microsoft hat bisher auch schon Models released. Da gibt es die 4-Reihe, das sind sehr schmale Models. Da gibt es Wizard LM, was am Ende ein Model ist, was ein bisschen größer ist. Zeitweise sogar so zu GPT-4-Zeit ungefähr auf selben Niveau war, aber seine eigenen Probleme hat. Aber die arbeiten jetzt an einer Model-Reihe, die heißt Mai. Und die soll dieses Jahr noch released werden und wohl konkurrenzfähig sein, was auch immer das heißt. Und was ich auch nicht wusste, die haben einen Ex-Google DeepMind-Führungskraft haben die geholt zu sich, Microsoft. Also die haben wohl echt den Plan, jetzt richtig in den AI-Race zu gehen und OpenAI vielleicht sogar fallen zu lassen. Ja, also da scheint es Krieg zu geben.
Genau,
Microsoft scheint nicht damit einverstanden zu sein, dass OpenAI gesagt hat, mit Stargate suchen wir uns andere Partner. Das scheint es echt zu kriseln.
Ja, die Frage ist aber so ein bisschen, von wem ging das Ganze aus? Also es wirkt so, als wenn OpenAI Auslöser des mutmaßlichen Streites sozusagen war. Aber am Ende des Tages weiß man auch nicht, ob Microsoft sich einfach nach und nach von OpenAI löst und OpenAI als Reaktion halt gesagt hat, okay, wir müssen trotzdem irgendwie Rechenleistung und Ähnliches haben und jetzt halt auf andere Anbieter zugeht. Also wir wissen sozusagen nicht, wer der Auslöser des Ganzen war. Es wirkt aber so, als wenn es an Stargate, also an dem Project Stargate liegt, / lag.
Weißt du, was ich mich frage? Ob es vielleicht sogar noch mehr Krise ist, als wir so denken. Weil Sam Altman sagt gerade bei jeder Gelegenheit, dass er keine GPUs hat.
Ja, also wirklich, stimmt.
Wie so ein Mantra. Auf Twitter, unter jedem Post.
Auch bei Morgan Stanley war GPU.
Bei Morgan Stanley hat er das gesagt. Er sagt das die ganze Zeit. Dazu wissen wir ja, dass ChatGPT sehr, sehr langsam war.
Oh ja.
Und
ist übrigens besser geworden, fällt mir gerade auf, wo du es
sagst. Ja, ist wieder ein bisschen besser geworden, ja. Aber wir wissen auch, dass Microsoft Leasingverträge für Rechenzentren gekündigt hat. Vielleicht wurde da sogar schon Leistung eingestellt. Also kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht ist es jetzt auch schon besser geworden, weil OpenAI selbst schon bei CoreWeave aktiv ist. Wäre jetzt so ein Gedanke, dass die vielleicht jetzt schon im CoreWeave-Netz sind.
Aber Microsoft hat sich doch von CoreWeave ein bisschen distanziert, nein, oder nicht?
Microsoft nicht, nein. Die haben da einen Langzeitvertrag, da kommen die auch nicht raus. Nein, ich meine OpenAI, dass OpenAI vielleicht jetzt schon als Eigenständige bei CoreWeave aktiv sind. Das meine ich.
Ja, und ich hatte gerade gedacht, dass Microsoft von CoreWeave ein bisschen zurückgegangen ist.
Nein, können die nicht, weil die da einen Langzeitvertrag haben. Okay. Ich glaube, der geht noch 5 Jahre oder so. Das ist auch alles sehr transparent, weil CoreWeave jetzt an die Börse geht. Du hast vielleicht mitbekommen, es gab von den Financial Times gab es einen Bericht, dass CoreWeave und Microsoft vielleicht auseinandergehen. Der wurde aber dementiert von CoreWeave selbst. Und da die jetzt aktuell in den IPO-Prozess sind, ist es sehr unwahrscheinlich, dass CoreWeave da lügt, weil das wäre eine Gefängnisstrafe. Die dürfen jetzt gerade, müssen die komplett transparent sein, weil die jetzt bald an die Börse gehen. Also der Microsoft- und CoreWeave-Vertrag, der scheint sattelfest, trotz Financial Times, eigentlich ein sehr renommiertes Medium, was auch schon viel aufgedeckt hat, erst anderweitig berichtet hat. Vielleicht gab es da einfach einen Informanten, der ein bisschen Scheiß gebaut hat. Aber es scheint so zu sein, dass Microsoft und CoreWeave weiterhin zusammenarbeiten und OpenAI jetzt schlussendlich auch. Und man kann jetzt auch sagen, für CoreWeave kommt das zur besten Zeit. Die gehen ja jetzt bald an die Börse, haben einen fetten Deal nochmal eingesagt. Also da wird es wohl was mit der, ich glaube, 30 Milliarden Bewertung wollen die an die Börse gehen.
Ja. Ich kann mir gut 35 vorstellen, dass Milliarden sind angepeilt.
Ordentlich hochschießt. Aber ja, was wird es geben zwischen OpenAI und Microsoft? Das ist interessant. Also.
Definitiv. Was ich aber auch übrigens sehr interessant finde, ist die Studie oder das Paper von SimilarWeb. Und da geht es ja unter anderem so ein bisschen drauf, wer leidet oder wer profitiert von dem AI-Boom.
Ja, unter anderem. Also die haben einen Report rausgehauen, AI Global heißt es. Da geht es um den Sektor AI. Was ist SimilarWeb? SimilarWeb ist am Ende ein Datenunternehmen. Die werten Traffic aus, primär vom Internet. Und ist eine sehr, sehr renommierte Source, also die berichten keine Scheiße. Und da gibt es so ein paar spannende Entwicklungen. Erstmal kann man da ganz gut sehen, dass General AI Tools, also allgemeine Tools, dass da OpenAI stabil ist und weiter sogar noch Prozente gewinnt. Es gab da Anfang Januar gab es einen kleinen Drop, da haben die mal 9% verloren, aber sonst alle 12 Wochen gewinnen die weiter Traffic, ja. Also das Thema wächst noch, auch bei OpenAI. Dann sieht man natürlich, dass DeepSeek die letzten Wochen einfach dominiert hat. Man muss sagen, das endet Ende Februar, 28.02. ist der letzte Datenpunkt. Was man aber auch sieht, dass so, es gibt so Tools, da kannst du dir ein Abo holen und dann kannst du alle möglichen Models in diesem Abo nutzen, ja. Poe gibt es ja zum Beispiel, da meldest du dich an und dann kannst du da Claude nutzen, du kannst auch OpenAI nutzen und so für $20, halt auch mit Rate Limits. Und man sieht, dass diese Anbieter extrem verlieren. Also diese, meine Theorie ist vielleicht, dass die anfangs dadurch, dass Leute noch keine AI kannten, mit Marketing bei Facebook und Co. Leute auf das AI-Thema erst aufmerksam gemacht haben, dadurch vielleicht gut gewachsen sind. Und jetzt wissen die Leute halt, ich kann mir bei OpenAI für $20 ein Abo holen und dann habe ich alles, was ich brauche.
Ja, jetzt multimodal, gut verfügbar, Spaß hätten
genau,
mehr Geld. Ne?
Und ich kann mir auch vorstellen, da habe ich jetzt nicht genau geguckt, ich kann mir vorstellen, dass die neuen Models einfach nicht haben, die Reasoning Models und Co., weil das einfach vielleicht auch zu teuer wird. Dann sieht man, dass Meta auch verliert. Das ist jetzt aber ein bisschen schwer einzuschätzen. Ist das Meta-Traffic generell? Ist das Meta-AI-Traffic? In der Analyse steht nur Meta, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das erstmal zu genereller AI-Tools. Dann gibt es, was sehr interessant ist, es gibt so Character-AIs. Da gibt es einmal Character-AI, die auch eine Verbindung zu Google haben. Google ist der Investor. Und dann gibt es Shai. Und Shai ist ein Konkurrent von Character-AI und die holen jetzt die letzten Wochen enorm auf. Also Character-AI scheint einzusinken und Shai scheint das so ein bisschen das Segment für sich zu gewinnen. Auch sehr interessant, also man kann sagen, seitdem Google bei Character-AI eingestiegen ist, geht es mit Character-AI bergab.
Die Klassiker, haben wohl kein Händchen. Also Google halt wieder, ne?
Die haben wohl keine Händchen für AI. Dann gibt es ein Segment Design und Image Generation. Und da war ich so ein bisschen geschockt, weil ich kenne die alle nicht.
Also, ja.
Ja, weil das sind alles Tools, die wahrscheinlich auf Stability AI aufsetzen oder vielleicht auf ein Dolly oder auf ein Flux und das dann einfach vermarkten durch kluges Marketing. Und die sind da Marktführer. Das Einzige, was man kennt, ist Midjourney. Die aber mittlerweile auch nur noch die Nummer 3 sind. Und für mich ist das so ein bisschen so ein Zeichen, dass Image AI die großen Firmen einfach verschlafen. OpenAI
ja,
ist in Image AI einfach nicht groß.
In Klammern, bei OpenAI ist aber geplant, dass für GPT-4o oder 4.5 ja ein eigenes Image-Model kommen soll. Die arbeiten ja bisher mit Dolly. Und da ist ja. Genau, ich wollte gerade sagen, da ist ein Gerücht, aber das Gerücht besteht schon länger und die Gerüchte in der Vergangenheit haben ja häufig zugetroffen. Und es könnte sein, dass mit OpenAI ein neues eigenes Vision Model kommt.
Bildmodel, ja. Nur das würde dann ja auch nicht in die Image-Kategorie fallen, weil das ja General AI am Ende ChatGPT ist. Aber eine dedizierte Image-Anwendung hat keiner der großen Unternehmen. Ich glaube, Google hatte eine, aber ehrlicherweise, Google kriegt das einfach nicht vermarktet. Also.
Ja, und man muss mal dazu sagen, wir hatten auch vor 2-3 Wochen mal über Adobe gesprochen und da sieht man, der Markt wäre grundsätzlich da. Man muss ihn halt nur bespielen, man muss einer der Ersten sein und muss...
Nee, musst du nicht.
Ja,
du musst nicht,
aber also, einer der jetzt der Ersten, die das gut bespielen, die werden
ja,
sich gut platzieren.
Guck dir die an.
Also ja, ich kenne davon keinen.
Ja, das ist es ja. Du kennst die nicht, die wachsen wahrscheinlich durch sehr kluges Social-Media-Marketing, aber wenn da jetzt eine große Firma kommt, das ernst meint, wie Adobe, die auch Geld wie Heu haben, die könnten wahrscheinlich innerhalb von ein paar Wochen darauf einstehen.
Wahrscheinlich, ja. Was ich auch ganz spannend finde, also generell muss man ja sagen, viele haben richtig Traffic verloren. Und wenn man weiter runtergeht auf Seite 15 jetzt in dem Fall, da sind hier die Consumer-Berichte und da sind solche Sachen wie Bubble oder Duolingo, um Sprache zu lernen als Beispiel. Und die hatten richtig Einbuße.
Ja, das ist ja auch klar. Du kannst ja viel besser wahrscheinlich als mit einem Bubble kannst du einfach mit AI-Sprache lernen.
Ja, also und ich mache das ja.
Sowas am Ende stirbt.
Ja, genau.
Wundert mich jetzt nicht.
Nee, und ich mache das ja auch so ein bisschen Englisch lernen mit OpenAI. Man kann sich ein eigenes Projekt erstellen, kann sagen, in welche Richtung soll das gehen und so weiter und so fort. Und ist ja egal, ob es dann Vokabeln abfragen ist, ob es ein bisschen Chatten ist und man wird korrigiert. Oder man nutzt die Sprachfunktion und die AI-Sprachfunktion, von OpenAI, die Sprachfunktion, die ist ja mittlerweile so gut geworden, dass man gar nicht zwingend Bubble braucht.
Ja, 100%.
Und die merken das, ne? Und jetzt ganz kurz noch, bevor du springst, ganz, ganz kurz noch.
Ich will noch nicht springen, ich will noch was zu dieser Statistik sagen.
Zu dieser oder zu Digital Freelance?
Nee, ich will sagen zu Disrupted Sectors.
Dann hau raus.
weil da ist einmal ein Überblick, also wie AI quasi Sektoren, Kategorien übernimmt. Und als erstes haben wir da Freelance, also Digital Freelance. Und da muss man sagen, das ist am Sterben. Also wenn du jetzt Freelancer bist, musst du dir Sorgen machen, je nachdem wahrscheinlich, was du anbietest. Aber jeden Monat zwischen 15% und 25% stürzt der Sektor ein. Das heißt, wenn du jetzt auf Fiverr oder so bist, du kriegst wahrscheinlich spürbar weniger, weniger Aufträge. Dann sind da noch Designplattformen zum Beispiel, profitieren davon. Kann mir das jemand erklären? Wahrscheinlich, weil echt Image AI noch kein Thema ist. Allerdings, was heißt jetzt Designplattform? Ist eine Designplattform ein Canva oder ist eine Designplattform am Ende auch ein Fiverr-Designkategorie? Werden wir gleich sehen, wenn wir ins Detail gehen. Diskussionsforen profitieren von AI. Da gibt es einen Sonderfall. Gehen wir gleich auch drauf ein. Das wird nämlich durch Reddit getragen.
Ich wollte gerade sagen, das
ist ja. Mit Google. Ja, ja, genau. Online-Shops. Online-Shops sterben. Warum das durch AI ist, weiß ich nicht.
Ich könnte mir das schon, ganz kurz, ich könnte es mir schon ein Stück vorstellen, weil Google wird auch immer weniger genutzt und gerade Online-Shops, durch die Suchanfrage bei Google mit Anzeigen und bla, werden nach oben gespült und jetzt suchen immer mehr Leute mit AI und da gibt es halt dieses klassische Werbegeschäft von Google nicht mehr und das heißt, du kannst deinen Shop nicht mehr präsent machen, nicht mehr so gut platzieren und deswegen verstehe ich schon, dass die da an Aufmerksamkeit verlieren und sterben. Ne?
Hast du recht, 100%, ja. Dann gehen wir jetzt mal ins Detail. Also bei Diskussionsforen, da gibt es einen klaren Gewinner und der heißt Reddit. Die gewinnen wirklich jede Woche, kann man schon sagen, neuen Traffic. Also jetzt, das ist alle 12 Wochen wurde das erhoben und die gewinnen immer zwischen 25% und 35% an Traffic. Alle 12 Wochen, das muss man sich mal vorstellen. Wodurch passiert das? Ich glaube, zwei Effekte. Einmal, Reddit hat einen Deal mit Google. Das ist ja auch public. Also Google überweist Reddit 60 Milliarden jedes Jahr dafür, dass sie die Trainingsdaten verwenden dürfen. Und wahrscheinlich wurde da noch ein bisschen gekummelt, dass Reddit einfach an Sichtbarkeit gewinnt. Das lässt sich sehr klar belegen, dass Reddit eine 10-mal höhere Sichtbarkeit mittlerweile hat als vor dem Deal. Dann lässt sich das noch eventuell dadurch erklären, dass wenn du jetzt in ChatGPT fragst, ey, das und das, das und das, irgendwelche Casual-Fragen oder von mir aus auch Deep-Tech-Fragen, dann wird ChatGPT wahrscheinlich öfters mal Reddit als Quelle nennen, weil es einfach sehr zu sehr großen Teilen aus Reddit besteht. Aber alle anderen Diskussionsforen verlieren, also Quora bricht unmenschlich ein.
Discord nahezu null.
20-30%. Dann Discord. Okay, Discord ist eher Messaging-Dienst, um ehrlich zu sein. Warum sollten die von AI disruptiert werden? Dann QQ.
Kennst du QQ? Nee, aber ich würde gerne noch kurz was zu Reddit sagen. Also man muss bei Reddit vielleicht zwei Sachen sagen. Zum einen, wer Reddit nicht kennt, das ist manchmal so eine kleine, mini, verliebte Gruppe und dann gibt es vielleicht ein Subreddit zum Thema, keine Ahnung, Mond und dann sitzen da so 10-12 Spezialisten, die sich mit dem Mond aber auch wirklich bis ins letzte Detail verlieben und dann darüber auch in der Vergangenheit sehr qualitativ hochwertigen Content geliefert haben, weshalb der gerne genutzt wird von AI, weil es halt sehr, sehr guter Content ist. Jetzt kommt noch hinzu.
Wird auch übergewichtet.
Genau, also und was.
Der
was,
ganze Reddit-Content.
Warte. Ich möchte eine Sache noch sagen. Was bei Reddit jetzt aber, finde ich, noch in den Zahlen mitgewertet werden soll, dass oder muss, dass die Leute, die sich mit AI beschäftigen, wissen, dass Reddit übergewichtet wird. Und es gibt ja auch viele, die halt sagen: Okay, ich baue jetzt ein Business auf, ich habe ein AI, ich will meine Website platzieren, whatever. Die halt sagen: Ich bespiele Reddit mit meinen Inhalten sozusagen, um halt zu sagen, die Chance, dass ich in der AI-Suche getroffen werde, ist höher. Das heißt, ich glaube, ein Teil des erhöhten Reddits oder als dritte Säule sozusagen neben dem Google-Gedöns ist zusätzlich auch die Tatsache, dass Reddit genutzt wird, um das eigene Produkt besser zu vermarkten und sichtbar zu machen.
Ich meine, gehört zu haben, das ist natürlich je nach Modell auch anders, dass Reddit am Ende in so ein LLM 70-90% einnimmt. Klingt sehr, sehr viel. Aber ich meine, dass das so ist durch die Übergewichtung. Weil Reddit extrem übergewichtet wird, weil es einfach eine sehr, sehr hochwertige Ressource ist. Ich glaube, auf Platz 2 ist Wikipedia und Reddit ist nochmal vor Wikipedia. Also es ist schon sehr beeindruckend, wie wichtig Reddit am Ende für LLMs ist. Und Designplattformen wollte ich auch einmal noch drauf eingehen, weil wir uns da ja eben nicht sicher waren, warum gewinnen die jetzt. Designplattformen ist tatsächlich sowas wie Canva und Figma und Co. Und ja, ganz ehrlich, warum soll das durch AI disruptiert werden?
Im Gegenteil, die profitieren.
Die haben ja selber, Canva baut ja AI selber ein.
Ja, und jetzt muss man ja sagen, du hast, also nochmal ganz kurz so Digital Freelance als Beispiel, die, also dass wir mal Zahlen hören. Ja, das heißt, der Traffic für Freelance-Bereich, wie zum Beispiel jetzt Fiverr, nehmen wir einfach mal Fiverr, der nimmt alle, was war es, 12 Wochen? Ja, 12 Wochen. Alle 12 Wochen nimmt der im Schnitt um 20% ab. Der verliert alle 12 Wochen 20% vom Traffic. Ja. Und das durchgängig über die komplette Messzeit. Also das ist der absolute Wahnsinn. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum solche Plattformen wie Canva zum Beispiel gewinnen. Weil wenn du jetzt sagst, weiß nicht, du willst Werbung für etwas machen, ja, einfach jetzt als Beispiel, dann gehst du halt hin, erstellst selber das Bild, was du dir vorgestellt hast, mit irgendeiner AI und dann gehst du zu Canva und fügst da halt den Text ein. Ja, oder irgendwas anderes. So, das heißt, das, was der Freelancer früher mit Canva oder mit anderen Produkten gemacht hat und du ihn dafür beauftragst, genau, das machst du jetzt halt einfach selber nach eigenen Wünschen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Design profitiert, also die Sparte mit Canva und auf der anderen Seite aber die Freelancer halt eigentlich schon fast tot sind.
Verstehe ich, ja. 100% macht Sinn. Dann noch interessant, traditionelle Suche, also Suchmaschinen. Da Google verliert wirklich alle 12 Wochen, kannst du sagen, 1-2%. Mag jetzt wenig klingen, aber Google ist ja so groß, dass das Multimillionen an Traffic ist. Dann Yahoo. Ist Yahoo die zweitgrößte Suchmaschine immer noch? Ist ja wahnsinnig. Wer nutzt Yahoo? Aber Yahoo verliert weiterhin 10%, zwischen 5-10% pro 12 Wochen. Bestimmt auch, weil die vorher schon auf dem absteigenden Ast waren. Dann Yandex gewinnt leicht. Kann man dadurch erklären, durch den Krieg in Russland, denke ich mal. Yandex eine russische Suchmaschine und in Kriegszeiten wird man ja tendenziell eher nationalistischer, weil man da dann eher die News liest, die man auch selber sehen möchte. Würde ich jetzt so erklären. Baidu verliert enorm. China, warum? Haben in China alle aufgehört zu googeln oder eine Suchmaschine zu benutzen? Nutzen die alle mittlerweile den, keine Ahnung, Alibaba,
ChatGPT? Könnte gut sein. Ne? Ich meine,
kann sein, dann wären die ja noch mal deutlich vor uns, was diese Entwicklung angeht. So, und jetzt die größte Überraschung.
Bing.
Vielleicht hast du da eine Erklärung für, ich nicht so ganz.
Nee.
Bing. Warum gewinnt Bing?
Also die einzige Erklärung, die ich jetzt vielleicht gerade kurz hätte.
Ja, aber das ist September. 27.09. haben die angefangen zu erheben. Da kannst du das nicht mehr erklären mit, hier, die hatten irgendwie durch ChatGPT einen Mehr-Traffic.
Nee, ChatGPT meinte ich auch nicht. Ich weiß nicht, man müsste jetzt mal gucken, wann Copilot ausgerollt wurde auf den Microsoft-PCs, also bei Windows. Und vielleicht, ich habe Copilot noch nicht getestet, deswegen gefährliches Halbwissen, müsste man mal recherchieren, aber vielleicht gibt Copilot einfach primär Suchanfragen von Bing raus. Also vielleicht arbeitet Copilot viel mit Bing. Ja, aber naja, das macht auch keinen Sinn.
Ich weiß wieso.
Dann hau raus. Dann frag also doch nicht, dann weiß ich immer, dann mache ich mich jetzt hier zum Deppen, wenn du die Antwort kennst.
Also das ist bestimmt auch ein Effekt. Ich weiß nicht, ChatGPT verwendet ja auch Bing. Ich weiß nicht, ob das als Hit gezählt wird.
Bestimmt, ich kann mir das
Weil
schon vorstellen.
Weil wenn jetzt jede ChatGPT-Suche als Bing-Suche gezählt werden würde, dann macht es Sinn, weil ChatGPT Search sehr viel verwendet wird.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, genau.
Das würde das vielleicht erklären.
Müsste man mal gucken, wann die Search-Funktion veröffentlicht wurde, ob das mit den Daten hier so ein bisschen übereinstimmt.
Ja, ja.
Aber schade, dann, dass DuckDuckGo weggeht. Wahrscheinlich sind also ich bin der Einzige, der die Fahne hochhält für DuckDuckGo.
Ey, also das habe ich nie verstanden, deine Obsession mit DuckDuckGo. Es gibt deutlich bessere Privacy-Searches.
Es ist halt einfach irgendwie zum Running Gag geworden. Ich meine, ich mache mittlerweile auch nur noch AI im Kern, aber ja, DuckDuckGo gibt's noch.
Okay. Er hatte einmal mal Tor-Browser runtergeladen, hat dann gesehen, oh, die haben DuckDuckGo als Suchmaschine und dann dachte er sich, boah, jetzt bin ich mal cool.
Nein, ich war noch nie im Tor-Netz unterwegs. Ganz kurz, unfassbar spannend. Guckt da bitte mit in die Shownotes rein. Ich werde es auch einfach direkt nach ganz oben packen, bevor ich mit unserem Text von den Shownotes anfange, weil das ist wirklich ultra spannend. Guckt euch da mal die Statistiken an, die Gewinner und die Verlierer und lasst die Zahlen auch einfach mal auf euch wirken. Und bevor wir jetzt noch weiter darüber reden, weil ihr seht die Graphen ja nicht, wir sehen sie und wir sind halt nebenbei jetzt hier so verliebt in den Statistiken, ja. Gibt es aber noch Neuerungen. Einmal Neuerungen aus China und es gibt auch wieder Neuerungen aus den Staaten. Und ich würde sagen, wir starten mit China, oder?
Ja, genau. Wir starten mit Manus. Der erste General AI Agent, so wird es vermarktet von den Chinesen. Also am Ende, du hast eine ChatGPT-ähnliche Chat-Oberfläche. Und da kannst du sagen, was möchte ich erreichen? Zum Beispiel, ey, erstell mir ein Videospiel, erstell mir GTA 6 und dann wird Manus alles Mögliche tun, um dir GTA 6 zu programmieren. Jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Nein, mal realistisch gesehen, du sagst ihm, ey, buch mir ein Hotel von dann und dann und dann macht er das. Also es ist am Ende ein bisschen wie Operator. Es ist ein AI-Agent und es scheint sehr, sehr gut zu funktionieren. Also er kann nicht nur dir was buchen, er kann auch programmieren, er kann alle möglichen Tools nutzen. Und es scheint sehr gut zu funktionieren, ersten Berichten zu folgen. Weil wir können es leider noch nicht selber testen, weil du brauchst einen Einladungscode. Wir haben alles versucht, wir haben ihn einfach nicht bekommen. Übrigens, Alex, ich glaube, das weißt du noch gar nicht, ne? In China wird ein Einladungscode verkauft für Manus für über 1000 US-Dollar.
Und du hast ganz kurz überlegt, ob du es kaufst.
Also ganz ehrlich, ich habe auf eBay und Co. habe ich schon geguckt, ob man da welche kaufen kann und hätte da jetzt gestanden 50 Euro, ich hätte es wahrscheinlich gemacht, um jetzt hier im Podcast darüber zu reden.
Das stimmt, das müssen wir vielleicht dazu sagen. Wir wollten halt unheimlich gerne über Manus reden, weil es ist halt voll, die News sind... Von denen, die einen Zugang haben, sind eine Menge News da. Wir selber haben halt leider keinen bekommen, ganz gleich mit wie vielen E-Mail-Adressen wir uns registriert haben. Man wollte uns einfach keinen zur Verfügung stellen. Stand jetzt, wer weiß, vielleicht können wir irgendwann mal drüber reden. Das, was man so gesehen hat, sah wirklich beeindruckend aus. Und die wenigen Leute, bei denen man das Gefühl hat, die sind wirklich auch nicht paid bei X, die sind schon sehr begeistert von Manus. Das muss man sagen. Es wird viel verglichen mit Deep Research von OpenAI und häufig auch genannt, dass es Deep Research übertreffen soll. Ich hatte noch gesehen...
Du hast halt am Ende hast du halt eher so einen Operator-Ding.
Genau, das ist so ein Kombo.
Das Ding hat seinen eigenen PC, ne?
Ja.
Also das ist schon viel umfangreicher.
Ja, es gab ja auch einmal noch, kurzes Beispiel, Manus AI Agent letztendlich, der 50 Social Media Accounts gleichzeitig bedient hat mit Kommentare schreiben, liken und ähnliches. Ich hatte gesehen, da hat jemand ein Spiel programmiert, bei dem man mit einem Flugzeug und also einem Bomber letzten Endes über Rechenzentren fliegt und dann kann man die AI-Server kaputt machen.
Das und, geht?
Das ging, das hat damit jemand programmiert.
Das und ist ja interessant.
Ist aber auch hier dieses... wie heißt diese Programmierplattform mit diesem eher so Microsoft-ähnlichem Stil, mit Stil? Dieses JS3 oder sowas?
FreeJS.
Ja, danke. Ja,
das ist keine Programmierplattform.
Ich habe doch keine Ahnung. Mit
Microsoft zu tun. Da basieren diese ganzen Games gerade alle drauf.
Ja, genau.
Und, warum ich frage, wieso das geht? Weil sehr wahrscheinlich Manus auf N4PEG basiert.
Ja, also, aber Cursor ja auch. Also
ja, ist da das Hauptmodell. Ja, genau, aber da haben wir ja gerade drüber geredet.
Ach,
da
du meinst wegen keine den Bomben. Raketen
machen. Ja, genau. Ja. Und ich habe das auch als Kritik gelesen, das sei ein Scam, weil das basiert auf N4PEG. Also Entschuldigung, ja. Aber wozu sind denn die APIs da? Damit
ja,
man damit
richtig.
Eigene Produkte baut.
Ja.
Also wo ist denn das Problem? Am Ende ist es ein sehr ausgeklügeltes System, wenn es wirklich so gut funktioniert. Da hat einer N4PEG Ressourcen genommen, also N4PEG API, N4PEG Computer Use Tool und hat daraus einfach ein geiles System gebaut und noch erweitert. Also das Sorry.
Ist super beeindruckend. Also,
weil das jetzt Chinesen sind, ist das irgendwie schlimm?
Nö, ich finde es überhaupt, ich finde es völlig legitim. Dafür sind API-Calls ja auch da.
Ich habe das so oft gelesen, das ist ein Scam, das ist ein Vorpack. Ist doch voll okay, die haben ein geiles Produkt daraus gebaut. Höchstwahrscheinlich, ich konnte es noch nicht testen.
Wahrscheinlich,
wenn es wirklich so gut funktioniert, profitieren alle davon.
Ja, und wahrscheinlich sogar besser als das von Anthropic selber. Das, was ich mich aber 100%. Gefragt habe, wo du das gerade mit Anthropic ansprichst, die API-Keys oder Calls vielmehr von Anthropic sind so unfucking fassbar teuer, dass ich mich echt gefragt habe, wie finanziert Manus die kostenlose Zugänge zum Testen?
Ja, zum Testen, also...
Wir reden hier mit Sicherheit bei dem, was ich alleine bei X gesehen habe, über mehrere tausend Euro, die nur fürs Testen draufgegangen sind.
Ja.
Wahrscheinlich eher zig oder hunderttausend.
Also jetzt mal im Ernst, glaubst du wirklich, dass es irgend so ein Typ, der hat sich da hingesetzt und der hat das dann gebaut?
Ja, glaube ich.
Also ich denke mal, die kriegen das schon finanziert, weil da vielleicht irgendein chinesisches Unternehmen die unterstützt oder vielleicht auch einfach, weil der chinesische Staat, weil ganz ehrlich, diese Manus ist am Ende auch wieder ein wichtiges Tool für China, um sich im westlichen AI-Space zu etablieren. Und,
ja, und die machen es auch grandios. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, also mir ist das als Endverbraucher egal, ob ich eine mega gute AI aus China nutze oder aus den Staaten oder aus Europa. Ich will halt einfach eine mega gute AI nutzen. Und da ist derzeit, finde ich, sehr viel Spannendes aus dem chinesischen Bereich, was da auf uns zukommt.
Ey, weißt du, was lustig wäre? Also, jetzt nicht zu politisch werden, ne? Aber stell dir vor, Trump geht nach Anthropic, sagt, ihr müsst es unterbinden. Was passiert dann?
Weiß ich nicht.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Ja, wir werden es sehen, ne, ob der gute Dario sich im Weißen Haus mal wiederfindet. Aber ja, schon, selbst wenn, guck mal, das ist eine super Überleitung. Jetzt sagen wir, Trump geht zu Anthropic und sagt, Mensch, Dario, lass uns eine Runde 4D-Schach spielen. Ich möchte, dass du die API-Calls einstellst. Dann setzt er sich danach in sein Auto und fährt dann nach Hause und macht sich dann den Livestream an von OpenAI und stellt fest, Sam Altman, der Patriot, stellt neue Agents vor.
Genau, weil OpenAI hat jetzt die Alternative für Manus geschaffen, weil jetzt ist das, was Manus kann, quasi auch möglich mit OpenAI. Das Problem ist, Trump wird dann auch nach Sam Altman fahren, die sind ja jetzt eh Partys. Also, OpenAI hat OpenAI Tools angekündigt. Es ist am Ende, kannst du jetzt Computer use, also dass OpenAI seinen eigenen Computer hat, das Model, und darauf arbeiten kann, das, was Operator am Ende auch ist, kannst du jetzt auch verwenden über die API und dazu noch andere Tools wie eine Vector-Database, wo du eine Vector-Datenbank, wo du Files ablegen kannst und dann kann das Modell darauf zugreifen, zum Beispiel du lädst ja, keine Ahnung, ein Buch als PDF hoch und dann kann das Model einfach untersuchen, du stellst Fragen zu dem Buch und kann dir dann eine Antwort darauf geben. Ja, das hat OpenAI jetzt angekündigt, OpenAI Tools, und da gehen die jetzt ganz schön in Richtung Agents für Developer, und man kann das auch gratis testen, wir tun das einmal hier in die Shownotes, Browserbase hat da eine Anwendung sofort für gebaut, wo man gratis testen kann, wie das so funktioniert, und mein erster Eindruck ist, es funktioniert deutlich besser als Operator, weil es sich nicht alle zwei Minuten fragt, darf ich das und das machen, sondern es macht einfach und man kann das vielleicht jetzt auch schon, ja, am Ende ist es eine Antwort auf Manus vielleicht sogar.
Ja, man muss auch dazu sagen, der Livestream war wirklich, ich glaube, anderthalb Stunden oder so vor der Aufnahme, das heißt, es ist mehr oder weniger eine sehr, 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 sehr frische Info, und wir werden da wahrscheinlich nächste Woche Donnerstag deutlich mehr zu sagen, weil es bis dahin einfach viel, viel mehr Infos geben wird. Und wie gesagt, wir haben die Folge jetzt am 11. März aufgenommen, also am Dienstag, und das war wirklich, also der Livestream kam ja ganz kurz davor.
Genau, das kam ein paar Minuten vorher. OpenAI hat in diesem Zuge sowieso noch die Response API angekündigt. Damit kannst du halt auf diese Tool zugreifen. Es gibt dann auch auf GitHub einen Open Source Kit dazu, damit du leicht Tools entwickeln kannst dafür. Bei Anthropic gibt es das auch. Da gibt es auch Tools, nennen die das auch. Und da kannst du auch deine eigenen Tools entwickeln, womit Anthropic dann arbeiten kann über Use Tool, also Cloud. Und da stellt Anthropic aber keine eigenen Tools zur Verfügung, mit Ausnahme von Computer Use, was am Ende auch Manus nutzen wird, höchstwahrscheinlich. Und sonst musst du da deine eigenen Tools programmieren. Und OpenAI will über die Zeit wahrscheinlich auch noch mehr eigene Tools für Developer bereitstellen. Du bist aber trotzdem auch selber in der Lage, eigene Tools zu entwickeln. Was ich mich da frage, Alex, ich habe dir das auch eben privat gesagt, mich überrascht das schon so ein bisschen, weil ich hätte gedacht, sowas kommt dann in ChatGPT umgesetzt und ich glaube, OpenAI wird nicht für immer eine API anbieten. Wahrscheinlich hat das API-Team das jetzt fertig gehabt. So eine große Firma, die hauen das jetzt raus und in einem Jahr gibt es das dann gar nicht mehr. So kann ich mir das vorstellen, ja, weil es einfach keinen Sinn ergibt.
Ja, ich denke auch mal, die APIs werden dann bei, also werden nach und nach einfach abgeschafft und dann kann man nur noch bei ChatGPT bzw. bei OpenAI direkt sozusagen diese Services nutzen und entweder werden wir auf lange Sicht, und die Entwicklung gibt es jetzt ein bisschen, Sam Altman hat es ja auch schon mal erfragt, ja, dass die Entwicklung dahin geht, dass man sagt, du zahlst, also pay as you go, das heißt, so viel Nutzung, wie du hast, so viel bezahlst du. Es gibt kein Abo mehr und dann Nutzung frei, sondern du zahlst in Form von Credits sozusagen für das, was du nutzt. Oder es gibt die Form von, du hast ein Abo und kannst Summe X an Credits monatlich einfach nutzen und wenn du die überschreitest, kannst du optional dann dazu buchen. Ja, also das ist so ein bisschen die Frage, wie wird sich da OpenAI generell entwickeln und wie wollen die sich als profitables Unternehmen platzieren?
Genau, weil wenn du eine API bereitstellst und deine Technologie für andere Firmen quasi verfügbar machst, hast du einfach das Problem, dass du deine eigene Konkurrenz erschaffst. Wie zum Beispiel jetzt Manus. Manus lebt höchstwahrscheinlich nur, weil Anthropic die Technologie dazu über API bereitstellt. Und für OpenAI ist einfach am profitabelsten und wird es wahrscheinlich für immer bleiben, der direkte Nutzerzugang, ChatGPT in diesem Fall. Und deswegen werden die, glaube ich, irgendwann zu dem Schluss kommen, dass das mit der API einfach keinen Sinn ergibt. Und ich glaube, alle werden zu dem Schluss kommen. Am Ende wirst du nur noch Open-Source-Models haben, womit du als Firma mit API arbeiten kannst. Und die großen Foundation-Model-Betreiber, die werden alle ihre APIs abschalten und auf Nutzerzugang gehen. Wird halt spannend, wie Anthropic das dann macht, wahrscheinlich dann, wenn die von Apple gekauft wurden.
Das wird die Zukunft zeigen und ich würde jetzt an dieser Stelle, Fabian, dich einfach mal abwürgen und sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wünsche aus unserer Perspektive jetzt noch einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und ich hoffe, Fabian, du hast jetzt nicht noch was ganz Wichtiges, was du sagen wolltest, sondern bist damit völlig einverstanden und dann würde ich mal sagen, ciao, Kakao.
Jo, Schissikowski oder was hatte ich letztes Mal?
hattest du letztes Mal schon, aber das passt.
Egal.
Macht's gut.
Alles klar.
Ciao,
ciao. Ciao. Welcome to A Couch, take a seat, delay. Where tech meets comfort in the soft glow light. Relax, unwind.